Menschen retten Leben und das schaffen sie oft nur mit der Hilfe von Maschinen. Bei Diagnose und Behandlung von Erkrankungen spielt Medizintechnik eine immer größere Rolle und die wird natürlich diese Rolle immer digitaler, intelligenter und da sind wir schon beim Thema künstliche Intelligenz und wie sie, naja, real wirklich einzusetzen ist. Das eine ist, was natürlich so eine Technologie kann, das andere ist, wie man sie konkret im Alltag nutzt oder nutzen darf. Das besprechen wir heute mit beiden Seiten, worüber ich mich sehr freue. Zum einen mit einem Unternehmen, das solche Maschinen, solche Technologien erfindet und natürlich einem Klinikbetreiber, der sie auch einsetzt und was davon dann eben Realität ist. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Hörerinnen, Hörerinnen, zur Chefvisite. Ich bin Thorsten Gier, Chefredakteur bei DUB Unternehmer. Und alle 2 Wochen, für die, die das Format nicht kennen, vertiefen wir hier in der Chefvisite den Blick in die Welt der Medizin. Und gebündelt können Sie das alles am 11. und 12. September in Berlin erfahren auf dem Big Bang KI Festival, wo das Thema Gesundheit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Mehr Infos unter bigbangfestival.de. Dort, aber auch heute dabei, ist natürlich mein Co-Host hier bei der Chefvisite, Professor Dr. Jochen A. Werner, Chef der Uniklinik Essen. Jochen, ich grüße dich.
Ja, ganz herzliches Hallo in die Runde.
Und mein heutiger Gast, besser gesagt, unser heutiger Gast, den begrüße ich auch ganz herzlich, Michael Wilkening. Er ist Ingenieur, Biomedizintechniker und verantwortet beim Medizintechnikhersteller Dräger die Bereiche Strategie und Geschäftsentwicklung. Er ist also quasi an der Schnittstelle zwischen Gesundheitspolitik und Medizintechnik und Gesundheitspraktik. Politik vielleicht manchmal auch, dazu kommen wir gleich. Und das natürlich bei einem deutschen Traditionsunternehmen, das aber familiengeführt genauso innovativ ist, wenn nicht noch mehr als so mancher Großkonzern. Ich grüße Sie, Herr Wilkening. Hallo.
Herzliche Grüße aus dem Norden. Hallo.
Medizinische Fortschritte, das wollte ich sagen. Gibt es zum Beispiel ja in der Chirurgie, wo Roboter eingesetzt werden? Wir haben die automatisierte Überwachung von Vitalfunktionen. Herr Wilkening, im OP steht immer mehr Medizintechnik parat, um Patientinnen und Patienten, naja, zu monitoren, ihnen zu helfen. Aber ich fange mal vielleicht andersrum an. Welche Hürden gibt es denn aus Ihrer Sicht für solche und andere Innovationen?
Also Innovation muss man erstmal definieren. Technisch sind sicherlich noch viele Dinge möglich. Ne, daran arbeiten wir eigentlich jeden Tag. Die Frage ist immer, die muss man sich zunehmend stellen, was ist wirklich noch sinnvoll und welche Innovationen helfen Klinikern tatsächlich im täglichen Alltag? Und ich sage das deshalb, weil ne, Dräger als Traditionsunternehmen hat vor 122 Jahren das erste Anästhesiegerät der Welt auf den Markt gebracht. Und wir haben uns eigentlich dann in den folgenden 100 Jahren immer damit beschäftigt, wie machen wir dieses Gerät noch besser? Also wie können wir Performance verbessern? Wie können wir Sicherheit, Patientensicherheit erhöhen? Haben viel gelernt, leider auch immer wieder durch Zwischenfälle, die dann wieder zu neuen Ideen, zu neuen Innovationen geführt haben. Man muss aber sagen, für solche Beispiele wie na, Beatmungsgeräte, Anästhesiegeräte, Patientenmonitore, vielleicht auch Ultraschallgeräte etc., die Möglichkeiten der Innovation innerhalb des einzelnen Gerätes ist doch irgendwann einfach limitiert. Und ich nehme ein Beispiel, ja, wenn ich Sie fragen würde, was Sie sich an diesem Gerät denn noch an Funktionalität wünschen würden, dann würde Ihnen spontan wahrscheinlich nicht viel einfallen. Und das ist wahrscheinlich eine ganz ähnliche Situation. Irgendwann sind die Produkte technisch ausgereizt und dann geht es in der Beschaffung. Ne? Das ist dann unser Schmerz eigentlich maßgeblich um den Preis. Trotzdem müssen wir Innovationen ja vorantreiben und auch verstehen, welchen Beitrag liefern diese Geräte. Und wenn ich mal ein Beispiel nehme, wenn ich heute in der Klinik stehe oder im OP stehe, und das weiß Herr Werner am allerbesten, und dann kommt irgendein Alarm auf dem Patientenmonitor und er sagt mir, der Blutdruck ist zu hoch. Dann steht da nicht dabei, warum der Blutdruck zu hoch ist, sondern da steht einfach nur Blutdruck hoch. Und jetzt fängt natürlich der Kopf an zu rattern und sagt, okay, ne, liegt es an der Medikation, liegt es an der Volumengabe, liegt es an der Lagerung des Patienten, hat der Chirurg gerade irgendetwas getan, was dazu führt, etc. Also die Hintergrundinformation, die ist irgendwo vorhanden. Aber diesen Kontext zu bilden und Informationen dann auch so zusammenzuführen, dass ich daraus Entscheidungen ableiten kann, den nächsten Schritt beschließen kann, das ist immer noch sehr viel kognitive Arbeit. Und ich glaube, dass unsere Innovation sich wirklich darauf fokussieren muss, diese Dinge auch technisch zu unterstützen. Ne, wenn Sie im OP mal am Platz des Anästhesisten stehen oder der Anästhesistin, dann haben Sie so bummelig 100 Displays um sich rum. Ja, jede einzelne Spritzenpumpe, der Patientenmonitor, die Dokumentation, das Anästhesiegerät, das sind alles Informationen, die man irgendwie aufnehmen muss, um daraus eben den klinischen Kontext zu verstehen und dann eben Entscheidungen abzuleiten. Und ich glaube, das müssen wir stärker verdichten und da müssen wir Intelligenz reinbringen.
Herr Wilkening, im Grunde haben Sie schon ganz vieles verraten jetzt. Ich will noch einmal etwas anders anfangen aus meiner Sicht. Ich habe früher eben auch sehr viel operiert und schon als Student, aber dann auch als Arzt. Anästhesiegerät und Reger, das ist so miteinander verbunden. Deswegen Ihre 122 Jahre, die Sie erwähnt haben. Da ging es ja tatsächlich auf sehr vielen Jahren um eine Verbesserung dieser Geräte. Und jetzt sind wir in einer Phase, so nehme ich sie wahr, wo unglaublich viel Entwicklung quasi neben der reinen Mechanik ist. Und das, was Sie angesprochen haben, wenn ich dann wieder so ein Gerät sehe mit dem Computer dahinter, solch ein Trägergerät hat ja unfassbar viele Daten. Sie zeichnen so viele Daten auf während einer Narkose oder auf der Intensivstation. Und diese Daten würden so viel Wissen bedeuten, wenn wir sie ausgewertet bekämen. Im Moment trennen wir uns ja noch von vielen Daten, aber dann noch die Kommunikation von Ihren Geräten mit anderen Geräten, die da vielleicht auch noch daneben stehen und jetzt gar nicht so aneinander gebunden sind. Ja, wie haben Sie in Ihrem Konzern diese Veränderung hinbekommen, dass man eben die Geschwindigkeit beibehält, um das Wissen und die Möglichkeiten auch wirklich nach vorne zu bringen? Also für mich ist das ein Riesensammelsurium von Aufgaben, das da bei Ihnen angekommen ist.
Und das ist genau die Herausforderung, weil auf der einen Seite müssen wir natürlich die Geräte als solche weiterentwickeln. Ja, da gibt es Lebenszyklen und die Lebenszyklen von Medizingeräten sind nun mal deutlich länger als die von Consumer-Elektronik. Ja, also ein Anästhesiegerät, das steht in einer Klinik wie der Klinik Essen mal locker 10 bis 12 Jahre. Und allein diese Zyklen sind schon eine große Herausforderung, denn wir brauchen aufgrund der wirklich hohen regulatorischen Anforderungen, Dokumentationsanforderungen etc. ja auch Jahre, um so ein Produkt zu entwickeln. Ne, wenn wir also jetzt mal einfach nur die Zeit der Entwicklung, die Zeit der Lebensdauer im Markt und dann auch noch die Nachbetreuung dieser Produkte, ne, selbst wenn wir sie nicht mehr produzieren, zusammenrechnen, dann kommen wir locker mal auf 30 Jahre. Die meisten Komponenten, die wir in solchen Geräten verbauen, die sind häufig schon bei der Markteinführung am normalen Markt gar nicht mehr verfügbar. Das ist so schnelllebig und wir müssen uns ja trotzdem auf solche Technologien verlassen. Also das alleine ist schon ein großer Hub. Der andere Punkt, den Sie ansprechen, ist eigentlich der, der uns im Moment viel, viel mehr umtreibt, nämlich wie verbinden wir diese Geräte? Sie haben auch gerade gesagt, wir zeichnen unglaublich viele Daten auf. Ich will es mal relativieren. Wir generieren wahnsinnig viele Daten. Ob diese Daten alle aufgezeichnet werden und wie und wo, das hängt von ganz anderen Faktoren ab. Ja, also es gibt Erhebungen vom Weltwirtschaftsforum, die haben mal ausgerechnet, dass ein Krankenhaus im Durchschnitt, weltweit im Durchschnitt, 50 Petabyte an Daten pro Jahr generiert. 50 Petabyte. Ich wusste gar nicht, wie viel das ist. Ich muss mal nachgucken. Das sind 50.000 Terabyte. Wenn Sie das auf DVDs brennen und die übereinander stapeln, dann ist das ein Stapel von 10.000 Kilometern. Nur um sich mal vorzustellen, welche Datenmengen wir hier. Fakt ist, 3% dieser Daten werden genutzt. Der Rest liegt irgendwo. Und das ist ja ein Schatz. Was wir aber, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was ich anfangs erwähnt habe, ne, Informationen zusammenzuführen, was wir als allererstes also brauchen, ist eine Konnektivität. Und die ist leider über die Entwicklung von Patientenmonitoren und individuellen Medizingeräten komplett heterogen. Das heißt, da hat jedes Unternehmen so seine eigenen Standards, seine eigenen Schnittstellen entwickelt und die sprechen überhaupt nicht miteinander. Ja, das heißt, wenn ich heute mal als Beispiel ein Dräger-Anästhesiegerät an einen Philips-Monitor anschließen möchte, dann muss die Firma Philips dafür einen Datenübersetzer bauen. Dieser Datenübersetzer muss also genau wissen, was meint Dräger mit diesem oder dem Parameter und kenne ich den auch? Wie übersetze ich den in mein eigenes Protokoll? Und vom Patientenmonitor muss es dann nochmal wieder übersetzt werden in die Standards für die Dokumentation. Da bleibt also wahnsinnig viel auf der Strecke. Und das sind auch alles Datenschnittstellen, die ursprünglich nur für die reine Dokumentation erstellt wurden, aber nicht für klinische Anwendung. Das ist also nicht medical grade, worüber wir hier reden. Und das ist ein Problem. Da sind wir an vorderster Front mit dabei, das zu ja, reformieren und neu aufzusetzen. Und das ist auch geschehen. Es gibt also einen neuen internationalen Standard für die Medizingerätekommunikation. Der ist in 2020 tatsächlich erst international zugelassen worden. Und da Dräger da an erster Front mit dabei war, das lief über dieses Konsortium OA.NET hier in Deutschland. Also ein Interessensverband aus Industrie, Forschungsunternehmen, Unikliniken, waren etliche dabei, wo sich Experten einfach zusammengesetzt haben, um zu sagen, Mensch, lass uns diese Grenzen zwischen Herstellern durchbrechen und wirklich einen internationalen Standard bauen, der dann aber auch wirklich zukunftsweisend Daten in hoher Qualität, in hoher Auflösung standardisiert und bidirektional zwischen Medizingeräten austauschen lässt. Und da sind wir gerade dabei, das wirklich auch umzusetzen, das auch in Kooperation mit anderen Unternehmen hier in Deutschland, in Europa. Und darüber lassen sich ganz andere Dinge denken, als das, was wir heute eben als Innovation in einzelnen Geräten kennen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich will gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, Herr Wegening. Das ist unser Thema Personalmangel in den Krankenhäusern. Fachkräftemangel ist sowieso überall ein Thema, aber wenn ich über Pflege spreche, dann realisiert jeder sehr schnell, oh, da kommen wir in eine gefährliche Situation rein. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten und habe dann auch gesprochen über eine sogenannte intelligente Intensivstation, wo man eben doch das Potenzial dieser Geräte eher nutzt. Und dann wurde mir gesagt, Sie wollen jetzt die Pflege auf der Intensivstation abschaffen. Und ich habe gesagt, das ist genau das, was man ja nicht will. Man will ja entlasten. Und Herr Wilkening, vielleicht sagen Sie uns mal, was heute auch schon möglich ist. Also auch um so ein bisschen diese Angst immer zu nehmen, was dort alles auf uns lauert. Ich glaube, da ist so viel möglich, wenn ich das von der Zeit vor 30 Jahren sehe. Unglaublich.
Also ja, Möglichkeiten gibt es viele. Umsetzung ist mit vielen Hürden belastet, aber da können wir gleich drüber sprechen. Ich glaube, wenn wir über das Thema Personalmangel auf Intensivstationen in der Akutmedizin oder in Krankenhäusern allgemein sprechen, dann muss man sich mal die Frage stellen, womit sind denn diese Menschen belastet? Ich glaube, das ist die erste Frage. Es geht ja überhaupt nicht darum, weiter Personal zu reduzieren, sondern zum einen eben mit dem vorhandenen Personal auszukommen. Und gleichzeitig aber auch diese Pflegeberufe wieder attraktiver zu machen. Und die sind sicherlich nicht attraktiv, wenn das Personal tagsüber zu 80% damit belastet ist, zu dokumentieren, Material zu beschaffen, administrative Aufgaben oder operative Aufgaben zu erledigen und dabei überhaupt keine Zeit mehr zu haben, mal einfach nur 5 Minuten mit einem Patienten zu reden oder die Hand zu halten oder Angehörigen eine Situation zu erklären. Die Freiräume müssen wir wieder schaffen. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir uns darum kümmern, genau diese administrativen oder sich immer wiederholende, auch gut beschreibbare Aufgaben zu automatisieren. Und diese Art von Automatisierung kann ja anfangen mit der reinen Dokumentation. Ne? Wieder das Thema Daten. Wenn ich Daten erhebe und Daten in guter Qualität verfügbar mache, dann muss keiner mehr ein Protokoll ausführen. Und ich glaube, dass da Themen wie GenAI mit Large Language Models etc. auch wirklich eine große Entlastung schaffen können, dass nämlich ganz, ganz viel dieser Dokumentation auch über die reine Datenerfassung hin automatisiert werden kann. Ja, ich glaube, Sie werden mir beipflichten, dass Arztbriefe schreiben nicht gerade ein Hobby von Medizinern ist. Und wenn man so etwas zukünftig KI-System überlassen kann, dann hätte das schon einen sehr, sehr großen Mehrwert, erstmal so diese kognitive Last zu reduzieren, aber auch einfach Zeit zu schaffen. Was
Und vielleicht, ich komme
Internet.
sofort auf Sie zurück, weil es mir gerade einfällt, auch den Menschen damit zu erklären, dass auch eine Plausibilitätskontrolle nochmal in einem Arztbrief
Absolut.
erfolgen kann. Man sagen, ist das denn schlüssig? Passt das zusammen? Ja. Also mir ist immer daran gelegen, ein bisschen positiv da reinzublicken. Und Sie sind jetzt gerade im Thema. Machen Sie bitte weiter.
Ja, nee, unbedingt, weil solche Systeme, ob jetzt KI, überhaupt alles, was Algorithmik ist, Automatisierung ist, darf keine Blackbox sein. Das ist das Schlimmste, ne? Denn wenn man nicht nachvollziehen kann, was ein System gerade tut und warum es das tut, dann gibt es per se eine Abneigung. Gleichzeitig sind wir natürlich alle immer mehr gewohnt an solche Systeme. Ich hinterfrage in meinem Auto auch nicht, wie das denn funktioniert, dass er die Spur gut hält oder den Abstand zum vorherfahrenden Fahrzeug. Mittlerweile vertraue ich, aber da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Was aber, glaube ich, viel, viel wichtiger ist, ist, wenn wir über diese Automatisierungsschritte sprechen und die Entlastung des Personals auf Intensivstationen, dann müssen wir wirklich erstmal herausfinden, was sind denn diese typischen Handlungsfelder, wo man auf der einen Seite Technik vertrauen kann. Und was auch wirklich Aufgaben sind, die Menschen gar nicht wirklich unbedingt erledigen sollten oder möchten. Ne, Dokumentation ist nur ein Beispiel, aber ich nehme ein anderes Beispiel, auch eins, was wir aktuell wirklich seit vielen Jahren schon betreiben. Das ist das Thema Automatisierung von Weaning. Nur es ist einfach nicht möglich, alle Viertelstunde, alle halbe Stunde zu einem Intensivpatienten ins Zimmer zu gehen, erst recht nicht unter Isolationsbedingungen, wie wir sie vor einigen Jahren ja überall hatten, um zu schauen, kann ich hier oder da nochmal an dem Parameter drehen.
Sagen Sie noch mal kurz was zum Weaning für diejenigen, für die wenigen, die das nicht kennen.
Genau, also Weaning ist die Entwöhnung von der maschinellen Beatmung. Die maschinelle Beatmung ist ja eigentlich bei dem Großteil der Patienten, die wir heute auf Intensivstationen behandeln, eigentlich nur ein notwendiges Übel, weil diese Patienten eben sediert, also in so ein sogenanntes künstliches Koma versetzt werden müssen, um eben nach einer komplexen Operation, bei großen Schmerzen etc. überhaupt am Leben gehalten werden zu können. Und wenn ich diese Patienten in ein künstliches Koma versetze, dann können sie eben auch nicht mehr atmen und müssen beatmet werden. Das Problem mit der Beatmung ist ganz einfach, dass die Muskulatur, die dafür zuständig ist, in erster Linie das Zwerchfell, sich innerhalb kürzester Zeit massiv reduziert, wenn es nicht mehr belastet oder nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, diese Patienten dann wieder dazu zu bewegen, spontan zu atmen, aus eigener Muskelkraft wieder zu atmen, ist wahnsinnig schwer, je länger sie eben an der Beatmungsmaschine hängen. Und das verlängert künstlich die intensivmedizinische Behandlungszeit. Also eine frühe Entwöhnung, dieses Weaning ist ganz, ganz wichtig. Das macht man heute, indem man den Patienten einfach mal probieren lässt, und dann guckt, wie kräftig ist das schon etc. Das ist ein gut beschreibbarer Prozess. Da gibt es bestimmte Kriterien und Parameter, die kann man in Algorithmen zwicken, entsprechend der Leitlinien, die in Deutschland die DGAI rausgegeben hat, auf europäischer Ebene die ESAIC. Und diese Leitlinien kann man in Algorithmen beschreiben und sie in so ein Gerät implementieren. Das haben wir gemacht und es hat sich auch gezeigt, dass das Weaning im Schnitt durch die Maschine schneller und besser geschieht, als wenn wir es den Medizinern überlassen. Nicht, weil die es nicht können, sondern weil die einfach nicht so häufig zum Patienten gehen können, um hier wieder weiter zu optimieren. So, und das ist einfach nur ein Beispiel, wo man solche Prozesse teilautomatisieren kann. Wichtig ist aber, und das ist eben die große Hürde, das dürfen wir natürlich nur machen auf Basis von vorhandener Evidenz und Textbook-Wissen oder entsprechenden Leitlinien, weil wir können ja nicht die Medizin neu erfinden. Und das ist ein Beispiel dafür, dass gerade in Zukunft Kliniker und Ingenieure viel, viel enger zusammenarbeiten müssen, um nämlich genau diese ganz spezifischen Innovationen, patientennahe, klinisch relevante Innovationen nach vorne zu treiben und anstatt den 35. Beatmungsmodus zu erfinden. Ich sage es mal so ganz platt.
Das ist
Ja.
eine sehr schöne Vorlage zu einem von meiner Seite aus noch letzten Thema. Das ist dieses Zusammenarbeiten.
Na, früher war es ja so, die Ärzte haben für sich gearbeitet und alle haben immer für sich gearbeitet. In der Zwischenzeit kapiert man, ist doch gar nicht verkehrt, wenn man zusammenarbeitet über die Berufsgruppen hinweg. Sie haben angesprochen, Mediziner, Ingenieure, kommen Datenwissenschaftler dazu. Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich im Unternehmen auch, was den Nachwuchs betrifft? Gibt es dort Veränderungen? Gibt es neue Berufsbilder? Wie hat es sich verändert jetzt und wo geht der Trend hin? Das ist ja das, was die jungen Leute interessiert.
Also der Trend geht ganz klar zu datenverarbeitenden Systemen, viel mehr Nutzung von Massendaten. Also Data Scientists sind mehr als willkommen und sind sicherlich eine der gesuchtesten Berufsgruppen, die wir derzeit haben. Aber wenn Sie diese Zusammenarbeit ansprechen, ist neulich eine Studie veröffentlicht worden, die mal gezeigt hat, wie im Laufe der letzten 10 oder ich glaube 15 Jahre der Aufwuchs an modellbasierten System in Kliniken, wie stark der war. Also gerade über die Corona-Zeit hinweg haben sich immer mehr Arbeitsgruppen, klinische Arbeitsgruppen mit KI-Modellen, mit Modellierung von bestimmten Leitlinien, Arbeitsabläufen, Therapiekonzepten beschäftigt. Und das geht mittlerweile in die Hunderte von Publikationen pro Jahr. Und dann hat man mal analysiert, wie viele dieser modellbasierten Arbeiten haben es denn wenigstens in eine klinische Validierung geschafft. Und die Zahl ist fast null. Das heißt, das sind theoretische Arbeiten, die dann aber irgendwo in der Schublade verschwinden. Und warum verschwinden die da? Ganz einfach, weil es einer Klinik, einer Ärztegruppe gar nicht möglich ist, einen schlauen Algorithmus zu einem Medizinprodukt der Klasse 2b zu machen. Das heißt, ein Hochrisikoprodukt. Denn wenn ich so einen Algorithmus entwerfe, dann ist er das Mindeste, was er tut, klinische Entscheidungen mit zu unterstützen. Und das muss schon Hand und Fuß haben. Und ich glaube, das ist genauso die Ebene, in der wir stärker zusammenarbeiten müssen. Denn das können wir. Wir können Algorithmen. Wir können Innovationen zu zugelassene Medizinprodukten unter MDR, unter 510K, wie auch immer, für den Markt zulassen. Wir haben aber wiederum nicht das klinische Wissen, um diese Algorithmen, um diese Modelle zu schreiben. Und da bin ich ganz glücklich. Wir haben im letzten Jahr ein großes Konsortium gebildet im Rahmen eines EU-Förderprogramms mit 4 Universitätskliniken in Europa, mit einigen Forschungsunternehmen und mehreren Industrieteilnehmern, um KI-basierte intensivmedizinische Tools zu entwerfen. Und das geht toll voran. Ich bin sehr, sehr froh, dass es dafür wirklich auch Förderungen gibt, denn das sind Innovationen, die macht man nicht mal eben nebenbei. Da muss man wirklich die richtigen Leute für abstellen, da muss man Ressourcen für bereitstellen. Das tun die Kliniken. Und da geht es beispielsweise um Tools. Da wird ein digitaler Twin gebaut, also ein digitaler Zwilling, der im Grunde genommen über Algorithmen die Physiologie und die Pathophysiologie des Herz-Lungen, der Herz-Lungen-Interaktion beschreibt, auf Basis von gesammelten Daten. Und mit diesen Modellen können wir nachher früh erkennen, ob ein Patient in einen septischen Schock, in einen kardiogenen Schock wandert. Wir können die beste Zeit fürs Weaning feststellen und auch die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von ARDS. Also, das ist sensationell. Ja, und das sind wirklich Ausblicke. Wenn wir es wirklich schaffen, diese Produkte dann auch marktfähig implementierbar zu machen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Implementierung ist natürlich die nächste große Hürde, denn dafür braucht es Infrastruktur. Ja, dafür braucht es standardisierte Datenspeicher, damit man eben Daten nicht nur in einer Klinik sammelt, dann sind die Daten komplett biased, dann funktionieren sie nicht an anderer Stelle. Also es gibt gerade in dem Bereich noch wahnsinnig viele Hürden, sei es regulatorisch, sei es ethisch, sei es infrastrukturell, die wir in den nächsten Jahren ganz, ganz dringend angehen müssen.
Super spannend, Thorsten.
Danke auf jeden Fall erstmal. Mega spannend, wie ich finde. Und an diesen letzten Punkt knüpfe ich vielleicht noch an. Dräger ist ja nun nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern international sehr erfolgreich. Können Sie ein bisschen Vergleich ziehen, wenn Sie auch Regulatorik ansprechen und Umsetzbarkeit, wie es in anderen Ländern ist, von wem man eventuell was lernen kann, im Hinblick auf die effiziente Nutzung von der Technologie, die trotzdem allen regulatorischen Anforderungen gerecht wird, oder einfach schlichten Vergleich ziehen?
Ja, gut. Also, Wir sind ja gerade schmerzhaft durch den Prozess der Einführung der MDR hier in Europa gegangen. Ich sage mal hier in diesem Format ganz, ganz offen, damit haben wir uns in Europa alles andere als einen Gefallen getan. Denn ich halte die MDR an sich, ist das ein guter Schritt, aber die geht zu weit. Und die Anforderungen, die dadurch an die Industrie in erster Linie gestellt wird, hemmt Innovation. Und es ist allgemein bekannt, dass sich immer mehr Unternehmen jetzt mittlerweile überlegen, ob sie nicht lieber erstmal in den USA verkaufen, ob sie die MDR für bestimmte Produkte überhaupt noch anstreben und dann vielleicht ihren Firmensitz sogar nach Nordamerika verlegen. Und das ist natürlich absolut im Widerspruch zu dem, was sich Europa gerade als Innovationsstandort vorgenommen hat. Und ich glaube, da müssen wir wiederum gemeinsam, nämlich die Betreiber, die Anwender und wir Industrie, auch viel, viel stärker auftreten in Brüssel, um zu sagen, ne, wo ist die Balance zwischen sinnvoll und überreguliert? So, und was ich damit sagen will, ist, also das ist ein schmerzhafter, extrem teurer Prozess, der uns von echter Innovation teilweise abhält. Und ich glaube nicht, dass die Produkte, die wir vor der Zeit von MDR auf den Markt gebracht haben, schlechter waren für die Patienten, ein höheres Risiko dargestellt haben, dass da einige schwarze Schafe diesen Prozess getriggert haben, das zieht eine hohe Rechnung für uns alle nach sich. USA, FDA-Zulassung ist auch kein Spaziergang, auch das wissen wir. Die Anforderungen sind da etwas anders, weil dort eben wirklich das Produkt geprüft wird und nicht nur das Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens. Wo wir ein bisschen gegensteuern müssen, ist, dass jetzt plötzlich individuelle Länder auf dieser Welt plötzlich auf die Idee kommen, eine Zulassung zu einem Geschäftsmodell zu machen. Weil natürlich kann eine regulierende Behörde damit Geld verdienen, wenn sie Medizintechnikhersteller auffordert, das Produkt auch lokal zuzulassen. Da müssen wir ein bisschen gegensteuern, weil ich glaube, die Anforderungen sind heute schon hoch genug. Und wer ein CE-Zeichen auf seinem Gerät hat oder eine FDA-Zulassungsnummer, da kann jedes Land sicher sein, dass diese Geräte wirklich alle Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen voll und ganz ausfüllen. Das auf jeden Fall. Wir haben hier eine Verantwortung und da sind wir uns auch hundertprozentig bewusst. Ja, hier geht es nie ums schnelle Geld, sondern bei lebenserhaltenden Systemen, bei Medizintechnik geht es immer in erster Linie um das Wohl des Patienten. Und das steht bei uns seit 122 Jahren für die Medizintechnik ganz oben, Technik für das Leben. Da machen wir keine Kompromisse. Und von daher, es ist nicht einfacher geworden. Es zieht Innovationszyklen in die Länge, es erhöht die Kosten, es hemmt Startups und junge Unternehmen überhaupt an diesen Markt zu gehen und auch die flüchten dann in andere Länder. Also wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir uns hier nicht in Europa selbst ein Bein stellen.
Ja, und es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Chefvisiten. Nur nix, ne? Also es ist egal, über welches Thema wir sprechen, deswegen konnte ich mir die Frage auch nicht verkneifen, ahnend, wie es ausgeht. MDR übrigens, Medical Device Regulation, für die wenigen Fachleute, die meisten, die hier zuhören, zuschauen, werden sich hier viel besser auskennen als ich, aber das sei noch mal kurz erwähnt. Tatsächlich, also wir haben die AI-Acts dieser Welt in Europa, wir haben wirklich mehrere Themen. Was uns manchmal fehlt, ist das Grundvertrauen in die Unternehmung, die Organisationen, die dahinter stecken und seit 100 Jahren und teilweise mehr ziemlich gut funktionieren, aber kennen wir. Vielen, vielen Dank, Jochen, dir natürlich sowieso, aber auch Ihnen, Herr Wilkening, für all die Informationen. Ich glaube, da muss man öfter mal bei der Aufzeichnung auf Stopp drücken oder auch beim Podcast, weil das war doch sehr, sehr intensiv. Wir werden über vieles davon sicherlich auf dem Big Bang KI Festival am 11. und 12. in September in Berlin widersprechen und auch immer wieder berichten. Vielen Dank Ihnen beiden.
Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Wenn Sie Ideen haben, Fragen, schreiben Sie uns an redaktion@dub-magazin.de, gewinnen Sie Karten für das eben besagte Festival oder, naja, abonnieren Sie einfach unseren YouTube-Kanal, um keine Folge der Chefvisite mehr zu verpassen. Danke, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.